Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Rennfeldstraße in der Christusgemeinde. Auch denen, die zu Hause jetzt zugeschaltet haben. Wir haben gerade die Lobpreiszeit hinter uns und das letzte Lied hatte den Text Komm, so wie du bist und bete an. Komm, eine Einladung. Das war die Einladung, die wir am vergangenen Sonntag gehört haben in dem Predigttext. Am letzten Sonntag haben wir aus Matthäus 11 gelesen, wie Jesus den Menschen diese Einladung ausgesprochen hat, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Brauchen wir das heute auch? Und wir dürfen ankommen bei ihm, wir dürfen kommen. Wir sind heute eingeladen. Er möchte uns ganz neu in seiner Gegenwart willkommen heißen. Und es ist so gut. Es ist so gut. Wir brauchen das doch täglich, nicht nur sonntags. Nicht nur Sonntag zu Sonntag kommen zu dürfen, sondern jeden einzelnen Alltag. Zeit mit Jesus verbringen. Und in dieser Zeit wirklich zu erleben, dass ich Gott alles sagen darf. Dass ich in seiner Gegenwart alles auch loslassen darf, was mich so bedrückt. Meine Lasten, die sind ihm nie zu schwer. Und er möchte für mich tragen. Und dann möchte er, dass ich in seiner Gegenwart, in der Beziehung mit ihm, auch gerade im Alltag, von ihm lerne. Der Text ging ja weiter, kommt her. Und da heißt es, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber wir lernen von Jesus im Alltag, wie das geht. Tag um Tag. Was würde Jesus denn machen an meinem Arbeitsplatz? Was würde Jesus machen in meiner Nachbarschaft? Was würde Jesus machen in meiner Ehe, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, in jeglicher Beziehung? What would Jesus do? Habt ihr gute Zeiten erlebt in der vergangenen Woche, mal vom Regen am Mittwochabend und Nacht abgesehen? Gab es gute Zeiten mit Jesus? Also ich hatte auf jeden Fall nicht jeden Tag gleich gute Zeiten, aber ich hatte richtig gute Zeiten. Von einer muss ich euch ganz kurz erzählen. Wir hatten am Donnerstag ja hier den God Encounter Evening, wo Gäste kommen konnten, aber ein Team ging wieder auf die Straße. Da war ich dabei und die Annette und die Cornelia, wir waren zu dritt, sind also losgelaufen, haben unsere Schatzkarte gehabt, wo wir wussten, dass wir hin sollen und einigermaßen, wie die Leute aussehen. Ich hatte eine Frau auf meiner Schatzkarte. Das war ganz spannend. Ich wusste nicht, dass es eine Frau ist, aber ich habe einfach gewusst, da hat jemand den rechten Arm total tätowiert. Ja? Und die Cornelia wusste, wir sollen hier in der Rennfeldstraße beginnen, nicht irgendwo anders. Wir laufen hier zur Tür raus. 20 Meter weiter vorne stand eine Frau mit einem Mann im Gespräch. Den rechten Arm hatte sie voll tätowiert. Wir haben sie gleich angesprochen. Das ist unser Schatz. Und so ging das dann weiter. Wir sind dann über den Stadtpark zurück, hier am Nagolduferweg und hinter der Kirche vorbei. Und da kommt ja diese Insel, wo rechts die Nagold und links die Enns dann zusammenfließen. Und da ist richtig was los. Das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr nachmittags mal euch da in der Ecke bewegt. Da sind richtig viele Mamas mit ihren Kids. Und wir haben einen Schatz entdeckt, mitten unter den Kids. Ein Junge, der hat ein T-Shirt angehabt, da war eine Palme drauf. Und das war auf der Schatzkarte von einer Person von uns. Also haben wir den Jungen angesprochen. Und der konnte nicht richtig Deutsch, aber da war ein Mädchen, das hat das ganze Rudel Kinder irgendwie voll im Griff gehabt. Und die hat dann geholfen zu übersetzen. Und wir haben gesagt, wenn wir einen Schatz finden, darf er sich von Gott was wünschen und wir beten für ihn. Der Junge hat gesagt, ich wünsche mir eine Villa. Und die Annette hat dann für ihn gebetet, dass er eine Villa kriegt, nämlich im Himmel. Denn Jesus hat viele Wohnungen für die, die ihm vertrauen und folgen. Und wir wollten plötzlich immer mehr, so ein Gebet. Und das war irgendwie so laut und so viel. Und wir haben gedacht, jetzt ist unser Job hier beendet und wir gehen weiter und suchen weitere Schätze. Dann sind wir auf der Brücke Richtung Parkhotel stehen geblieben, weil da stand plötzlich ein Ehepaar vor mir, das kannte ich aus der FEG. Und es war einfach so nett, denen zu begegnen, uns zu unterhalten. Und da standen wir noch eine Runde und haben auch für sie gebetet, weil sie dann in dem Augenblick einfach zu unseren Schätzen wurden. Und während wir da so standen und redeten, kamen plötzlich von hinten die Jungs wieder und noch mehr Jungs, für die wir vorher erst da hinten gebetet hatten. Und die wollten alle, oh, bet auch noch für mich, bet auch noch für mich, wollten alle eine Villa und ein Haus. Ne? Als die Jungs so einigermaßen abgesättigt waren, kamen die Mädels. Und die wollten dann eher so, dass es der Familie gut geht. Und es war richtig beeindruckend, die sind uns regelrecht hinterhergerannt. Immer wieder kam so eine Gruppe Kinder. Das hat was mit uns gemacht. Wenn wir rausgehen, uns vom Geist Gottes lenken lassen, da passiert was. Da passiert immer was. Und wenn wir auch im Alltag uns bewegen, da wo wir leben, wo wir arbeiten, wenn wir rausgehen und sagen, Jesus, mach was mit mir, dann passiert was. Und ich wünschte mir, wir würden uns mehr Zeit nehmen, auch in unseren Gottesdiensten hin und wieder dem Raum zu geben, so wie ich jetzt gerade erzählt habe, dass du erzählst. Die Woche habe ich erlebt, wie Jesus eine Situation mich hat erleben lassen, die war regelrecht vorbereitet. Das und das ist passiert. Also mich ermutigt das jedes Mal, wenn ich das von anderen höre. Und ich erzähle es euch so gern weiter, was ich da erlebt habe. Das war sehr erfrischend und hat richtig gut getan. Also gute Zeiten während dieser Woche, die wünsche ich euch auch nächste Woche und darüber hinaus. Aber wenn wir eingeladen sind, um bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu sein, Lasten abzulegen und von ihm zu lernen, wie das Leben geht, gibt es doch einen nächsten Schritt. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Neudeutsch heißt das Next Step. Und den gibt es auch heute für uns. Im Wort Gottes lesen wir im Alten wie im Neuen Testament immer, dass es einen Next Step gibt. Dass es nicht nur eine Kommbewegung ist zu Jesus hin, sondern dass es dann auch weitergeht. Wenn man die Konkordanz aufschlägt, das ist ein Buch oder auch im Internet unter bestimmten Schlagwörtern sucht, wie oft kommt das vor und wo kommt das Wort so vor, dann findet man ganz viel. Geh hin statt komm her, geh hin. Und ich dachte spontan, da brauchte ich nicht mal die Konkordanz an einige Geh-hin-Worte, an die ich uns nur kurz erinnern möchte. Im ersten Buch Samuel, das ist gerade im Anschluss an die historische Zeit der Richter im Volk Israel, da war eine Frau, sie war die erste Ehefrau von zweien eines Mannes, die kinderlos geblieben war und die deshalb sehr gelitten hat. Und jedes Jahr ging sie mit der ganzen Familie zum Heiligtum, um Gott anzubeten, und dieses Jahr wieder und in diesem Jahr war der Schmerz über die Kinderlosigkeit so stark, dass sie dort in dem Ort, wo sie Gott begegnet sind, haltlos geheult hat. Es brach aus ihr raus. Es war sehr, sehr emotional. Aber das dürfen wir auch sein bei Gott. Er verkraftet das. Alle unsere Emotionen. Und das war so, dass der Priester, der zuständig war, sie beobachtet hatte und gedacht hat, die Frau, die hat jetzt nicht eine Schraube locker, aber die hat wahrscheinlich einen über den Durst getrunken. Und das geht ja gar nicht, im Gottesdienst, in der Kirche so anzukommen, oder? Also hat er sie zurechtgewiesen. Also geh ich mal hier raus, schlaf deinen Rausch woanders aus. Und sie sagte, nee, ich habe nicht getrunken. Ich war einfach nur so mit meinem Schmerz, ich habe mein Herz bei Gott ausgeschüttet und habe meine Bitte meinem Gott gesagt. Und dann sagte der Priester Eli ihr Folgendes. Wir hatten es ja nicht vom Komm her, sondern vom Geh hin. Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Wow. Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Also das wünsche ich mal jedem von uns, wenn wir aus diesem Gottesdienst rausgesandt werden in unseren Alltag. Geh getröstet und in Frieden nach Haus. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Das ist immer das Schöne, wenn wir am Ende vom Gottesdienst nochmal einladen, wer mag, kann hier noch für sich beten lassen, einen Segen abholen, dass du mit Gewissheit gehen darfst. Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Was für eine Zusage. Ich habe noch mehr gefunden. Jetzt im Neuen Testament, als Jesus unterwegs war, da wollten sie wieder eine, wie soll man sagen, eine Falle stellen für Jesus. Sie haben folgende Situation geschaffen, erlebt. Eine Frau wurde auf frischem Ehebruch ertappt, in flagranti. Sie haben sie rausgezerrt aus dem Haus und zu Jesus gebracht, denn allen war klar, Ehebruch, Todesstrafe, Steinigung. Und wollten jetzt sehen, wie Jesus mit der Geschichte umgeht. Wir kennen diesen Bericht aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, dass Jesus irgendwie in den Sand schrieb und schließlich sagte, wer von euch ohne Schuld ist, ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Und einer hat den Anfang gemacht und dann bis der Letzte haben sie alle ihre Steine fallen lassen. Denn keiner war ohne Schuld. Keiner hatte das Recht, über die anderen zu richten, auch nicht über diese Frau, die die Ehe gebrochen hatte. Und Jesus sprach zum Schluss Folgendes zu ihr: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin! Und sündige hinfort nicht mehr. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und noch eine dritte Stelle, damit möchte ich diesen kurzen Überblick abschließen. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, wie Jesus mit einem Pharisäer zusammen war, im Gespräch. Da ging es über das wichtigste Gebot und das ist ja die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem Nächsten. Und um das besser zu verstehen und verständlich zu machen, hat Jesus diesem Pharisäer diese Geschichte erzählt, dass ein Mann überfallen wurde und ausgeraubt wurde und bei diesem Überfall schwer verletzt liegen geblieben war. Er lag nun auf der Straße und da kamen verschiedene Leute vorbei. Der eine war ein Levit. Und der Levit, der hat, liebe Leute zu Hause vor der Kamera, am Bildschirm, ich laufe jetzt kurz aus dem Weg. Der Levit hat einen Umweg gemacht um den Verletzten, um sich ja nicht schmutzig zu machen. War der Erste. Und dann kam ein Pharisäer vorbei, der hat ihn auch gesehen, den Verletzten am Boden. Und was hat der gemacht? Er hat auch einen Bogen um den Verletzten gemacht. Bloß nicht aufhalten lassen von sowas. Und dann kam schließlich ein Samariter, einer, der aus jüdischer Sicht nicht so beliebt war. Und er blieb stehen, hat sich erbarmt über diesen verletzten Mann, hat ihn auf seinen Esel geladen und zur nächsten Herberge gebracht und hat dafür gesorgt, dass seine Wunden verbunden wurden, dass er für eine gewisse Zeit Essen und Trinken hatte, bis er wieder nach Hause aufbrechen konnte. Und Jesus stellt dem Pharisäer die entscheidende Frage, wer von den dreien, die da vorbeikamen, war dem verletzten, überfallenen Mann denn der Nächste? Und da konnte er nichts anderes antworten, ja, der Samariter war der Nächste. Der hat es richtig gemacht. Und was sagt dann Jesus zu dem Pharisäer? So geh hin. Und tu desgleichen. Just do it, heißt dieses Motto von Nike. Just do it, tu es einfach. Es geht nicht nur darum, dass wir zu Jesus kommen dürfen, immer wieder neu kommen dürfen, wie wir sind. Bei ihm abladen und zu sagen und zu entscheiden, Jesus, mit dir gehe ich. Ich frage dich, wie es im Leben geht. Es ist dann immer wieder der Punkt, wo Jesus zu uns sagt und zu dir auch in diesem Gottesdienst sagt, geh hin. Er hat einen Auftrag für uns. Geh hin und tu was. Ich habe daheim ein kleines Traktat. Da steht drauf: Letzte Worte großer Männer. Die letzten Worte von Jesus, oder man könnte auch sagen Matthäi am letzten. Das letzte, was im Evangelium festgehalten wurde von Matthäus, Kapitel 28, sind folgende Worte. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Neue Genfer Übersetzung beschreibt den Auftrag so: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Interessant, macht sie nicht zu Bekehrten, macht sie nicht zu Gottesdienstbesuchern, macht sie nicht zu Konsumenten, sondern macht sie zu meinen Jüngern. Und wir sollten uns bewusst sein, wer uns sendet. Jesus offenbart sich: Mir ist gegeben alle Macht. Alle. Alle. Am Kreuz erschien Jesus der Welt als der Ohnmächtige. Da hat er an sich etwas geschehen lassen. Da haben die Menschen gedacht, er kann sich nicht helfen. Sie haben ja gespottet: Wenn du Gott bist, dann steig doch runter und zeig's uns mal. Bis zum Tod. Aber jetzt, nach seiner Auferstehung, ist er der Allmächtige, der den Tod überwunden hat und der in allem die letzte Instanz ist. Es gibt keine Macht in der sichtbaren wie auch in der unsichtbaren Welt, die sich mit Jesus Christus messen könnte. Von vornherein gibt es da kein Turnier, wer ist der Beste und Jesus hat mit Ach und Kraft gerade noch geschafft, dass er der Sieger ist. Nein, er ist derjenige, dem alle Macht gegeben ist. Deshalb heißt es auch, dass jedes Knie sich beugen wird. Wir haben es gesungen. Und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Und er ist unser Auftraggeber. Er sagt heute Morgen zu dir und mir: Geh hin. Geh hin und mach andere zu Jüngern. Wir handeln in seinem Auftrag. Wir gehen unter seinem Schutz. Wir reden in seinem Namen, in seiner Autorität. Ihm gehören wir, ihm dienen wir. Ihn lieben wir und ihm haben wir uns zum Gehorsam verpflichtet. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Der Auftrag von Jesus wurde zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte zurückgenommen, für beendet erklärt, wurde nie dementiert. Jesus hat diesen Auftrag weiter bestätigt. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1 lesen wir, wie Jesus sich von den Jüngern verabschiedet. Er sagt ihnen: Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Heute kommen sogar die Menschen von den Enden der ganzen Erde zu uns. Auf dem Präsentierteller. Pforzheim gehört zu den Städten in Deutschland, die die meisten Migranten beherbergt. So viele Nationen. Manchmal beschweren wir uns darüber, dass wir, wenn wir in die Stadt gehen, Bus fahren, an den Haltestellen stehen und warten, kaum noch deutsche Laute hören. Ist ja so, ne? Das ist die Wirklichkeit, die uns umgibt. Jesus sendet uns zu den Nationen bis an die Enden der Erde und die Enden der Erde kommen schon zu uns. Ja, kann es noch leichter gehen? Wir müssen nur vor die Haustür. Gehen wir hin? Und machen wir sie zu Jüngern? Der erste Schritt, der dahin führt, ist wirklich, dass wir gehen. Dass wir Menschen zu Jesus führen. Das nennt man Evangelisation. Jesus bekannt machen, über Jesus reden. Dass die Leute wissen, wer der Retter ist. Wie man gerettet werden kann, wie das geht, dass Gott sie so sehr liebt. Das müssen die Leute hören, damit sie es glauben können. Aber wir kommen oft mit diesem Thema Evangelisation nicht so weit. Wir haben oft so verquere Vorstellungen, wie das geht. Das überlassen wir gerne den Spezialisten, die das können. Die, die donnerstagabends mit Joachim Schatzsuche machen. Die lassen wir das machen. Wir beten dann für sie, dann sind wir auch dabei. Also es ist gut, dass ihr für uns betet. Aber hat das auch was mit dir zu tun? Hinzugehen und über Jesus zu reden. Ich glaube, das hat mit jedem von uns zu tun. Nicht nur für die scheinbaren Spezialisten. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Macht euch keine Sorgen, macht euch keinen Hals. Der Heilige Geist ist voll dabei, wenn ihr geht. Er ist voll dabei, wenn ihr den Mund aufmacht, wenn ihr euch fragt, was sage ich denn jetzt eigentlich? Lasst euch schulen von uns, dass ihr es besser könnt als bisher. Mich hat es immer total entspannt, dass hier steht, ich brauche nur sein Zeuge sein. Ich muss keine Erfolgsliste am Ende der Woche abliefern beim Pastor. Ich habe diese Woche 3 Bekehrungen geschafft. Also wäre der Hammer, ne? Also wenn du kämst und mir eine Liste bringst. Ich hab's geschafft. Ne? Musst du gar nicht. Das Einzige, was Jesus hier erwartet, ist, dass du erzählst. Dass du anderen erzählst, was du selbst erlebt hast. Du bist der Spezialist für dein Leben. Du kannst am besten erzählen, so habe ich das mit Jesus erlebt. Hat jeder seine eigene Story, seine eigene Erfahrung gemacht. Aber genau um die geht's. Erzähl, was du von Jesus weißt. Erzähl, wie du ihn erlebt hast. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge, der macht eben nichts anderes, als das zu sagen, was er gesehen und gehört hat, was er ganz persönlich erlebt hat. Und da musst du nicht Diskussionen gewinnen und es besser wissen. Nein, einfach Zeuge sein für Jesus. Da sagt Gott quasi, ich möchte nur, dass du anderen Menschen erzählst, was dir passiert ist. Wisst ihr, wir brauchen nur zu gehen. Am Donnerstagabend, ich habe es eingeplant und war draußen. Ich weiß es seit ein paar Jahren, dass sich das lohnt, aber ich muss euch sagen, jedes Mal erlebe ich was Ähnliches, dass es Widerstände gibt innerlich, rauszugehen. Sich dem auszusetzen, dass Menschen mich ablehnen könnten, mich belächeln oder sonst was. Es gibt Widerstände. Es gibt auch in deinem Leben Widerstände, das zu tun, was Jesus hier will. Hinzugehen, den Mund aufzumachen. Ist normal. Jetzt im August, wenn manche im Urlaub unterwegs sind, werde ich alle, die hier bleiben und wiederkommen vom Urlaub, ein Angebot machen. Ich möchte mit den roten Sesseln, die jetzt gerade hier im Gebetsraum ihren Platz haben, wieder ans Nagoldufer gehen. Möglichst oft. Ich plane den Donnerstagnachmittag, aber ich habe noch mehr im Sinn. Es läuft ja sonst nicht viel, aber dann soll genau das Raum haben. Da, wo die Leute vorbeilaufen, da will ich mit den Stühlen, mit den Sesseln sein. Und bereit sein für jeden zu zuhören und vielleicht sogar ein Gebet sprechen. Und dann habe ich noch was dabei. Nächsten Sonntag werdet ihr auf irgendeinem Tisch Flyer entdecken. Alpha-Kurs 2022. Den soll es nämlich auch wieder geben. Und da wollen wir einladen. Und ich wurde schon gefragt, hey, nicht nur rote Sessel, können wir nicht auch Einsätze machen? Wir wollen rausgehen. Aber nicht nur außerordentlich rausgehen aus diesem Haus, sondern vielleicht nimmst du ja auch einen Flyer mit und fragst dich, wen werde ich denn einladen? Wen aus meinem Freundeskreis, aus meiner Familie? Wen möchte ich noch im Himmel sehen, der jetzt irgendwie vor sich hinlebt und irgendwann sterben wird ohne Jesus? Ich wünsche mir so sehr, dass dieser Mensch Jesus vorher kennenlernt. Und wenn es in seiner Todesstunde ist, aber lieber früher, lieber früher. Für wen wirst du beten? Nächsten Sonntag bringe ich so kleine Kärtchen mit, wo du 5 Personen eintragen kannst, für die du betest. Vielleicht denkst du spontan in deinem Herzen, ich habe schon so eine Liste und ich bete auch regelmäßig und ich finde das großartig. Tu es weiter, hör nicht auf. Vertraue darauf, Gott wird darauf antworten. Aber ich möchte alle herausfordern, alle herausfordern. Wer möchte gerne mit? sich beteiligen. Das ist nicht nur das Spezialistenteam vom Alpha. Das ist nicht nur ein Spezialistenteam, das mal auf der Straße steht. Das bist du in deiner Familie, das bist du in deiner Nachbarschaft. Und wen wirst du einladen? Für wen betest du? Beteilige dich an diesem Auftrag von Jesus, denn er sagt, er ist der Auftraggeber, geh hin. Aber dann habe ich noch ein zweites zu sagen. Ich stand oft in der Gefahr, diesen Auftrag zu verkürzen. Als ob ich es verstanden hätte, ja, es genügt, wenn ich Menschen zu Jesus führe. Dann habe ich einen Auftrag erledigt. Die sind jetzt ja Teil des Reiches Gottes geworden, Kinder Gottes geworden. Ja, sind sie geworden. Und das ist auch ganz entscheidend. Aber der Auftrag heißt nicht, geh hin und mach sie zu Bekehrten. Der Auftrag heißt, geh hin und mach sie zu Jüngern. Und dann wird es deutlich, die Bekehrung zu Jesus, die Umkehr zu ihm, ist ja erst der erste Schritt der Nachfolge. Dass Menschen Jesus ihr Leben lang nachfolgen, dass ihr Leben von ihm verändert und geprägt wird, da bist du auch beteiligt. Dazu braucht es dich genauso wie dafür, dass du betest, dass dieser Mensch doch Mut findet, den ersten Schritt im Glauben zu machen. Es geht weiter. Es ist so wichtig zu erkennen, durch Evangelisation bekehren sich Menschen zu Jesus. Dadurch wird die Zahl von entschiedenen Christen größer. Aber durch Jüngerschulung werden Menschen zu Jüngern gemacht. Und dadurch wird eine Multiplikation vorangetrieben, die ihrerseits dann die Zahl von wiedergeborenen Gläubigen um ein Vielfaches vermehren. Also, wie würdet ihr definieren, was ist ein Jünger? Was heißt es? Das ist schon ganz schön viel verlangt an einem Sonntag, wo die Sonne so warm ist und es so schwer ist und so. Der Pastor redet schon so furchtbar lang. Ah, jetzt hätte ich auch noch eine Definition. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Christ, der entschlossen ist, Jesus Christus zu folgen. Mit dem Wunsch, von ihm zu lernen und nach seinem Vorbild zu leben. Ich möchte Jesus folgen. Ich möchte von ihm lernen. Ich möchte, dass mein Leben immer mehr etwas davon widerspiegelt, wie Jesus ist. Jüngerschaft ist ein Prozess, währenddessen ein Jünger Jesus immer ähnlicher wird. Und das kostet auch einen Preis von Anfang an. Es hat mich ziemlich neu geflasht, den ersten Thessalonicher Brief zu lesen. Im Bibelgespräch haben wir das getan. Da kommt im Kapitel 1 in zwei Versen es sehr, sehr praktisch zum Ausdruck, was es kosten kann, Jesus zu folgen. Da schreibt Paulus in diesem Brief: Nun seid ihr unserem Beispiel und dem unseres Herrn gefolgt. Die Christen in Thessalonich hatten ein Vorbild. Paulus. Und durch Paulus eben auch Jesus. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt. Die haben was gelernt. Die haben beobachtet. Wie machen die das? Und was haben sie denn da getan? Und obwohl ihr deswegen viel leiden musstet, habt ihr Gottes Botschaft mit einer solchen Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Boah, einen Preis haben die bezahlt. Die waren von der Botschaft von Jesus, von dem, was er getan hat für sie, so geflasht, so erfüllt, so, es hat sie richtig umgehauen, dass sie bereit waren, obwohl sie merkten, das kostet was. Wir stehen unter großem Druck von der Öffentlichkeit. Die wollen das nicht. Ihr musstet viel leiden. Habt ihr Gottes Botschaft mit einer Freude aufgenommen, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann? Wow. Die waren durch nichts zu bremsen. Das macht der Heilige Geist in uns. Und so seid ihr sogar für die Christen in ganz Mazedonien und der Provinz Achaia zum Vorbild geworden. Merken wir was? Die haben Paulus beobachtet, der ihnen erzählt hat, was Jesus erlebt hat, und hat gesagt, okay, wir sind bereit, wir gehen diesen Weg. Und so wie sie ihn gegangen sind, haben andere sie schon wieder beobachtet. Sie wurden selbst schon zum Vorbild für andere. Wenn wir Jesus nachfolgen, als seine Jünger leben, verändert sich unser Leben. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und wir sollen ja auch zu reifen Christen werden. Rick Warren, ein Pastor aus Kalifornien, der eine große Gemeinde gegründet hat, schreibt in einem seiner Hauptwerke Leben mit Vision: Gott möchte, dass du im Glauben wächst. Das Ziel des himmlischen Vaters für dich ist, dass du geistlich wächst und immer mehr die Eigenschaften von Jesus Christus annimmst. Leider werden Millionen von Christen zwar älter, aber nicht reifer. Sie stecken geistlich gesehen in der Windelphase der frühen Kindheit fest, weil sie eigentlich nie vorhatten, geistlich zu wachsen. Ein anderer Pastor aus Südamerika, Juan Ricardo Ortiz, das hat mich schon immer fasziniert, hat ein Buch geschrieben über das Leben mit Jesus und hat gesagt, viele Gläubige, die er dort in Südamerika kennt, haben genau das gleiche Problem. Chronische Kleinkindphase hat er das genannt. Sie wollten nicht wirklich wachsen. Geistliches Wachstum vollzieht sich nicht automatisch. Du musst wachsen wollen. Und das erfordert wirklich auch, sich Ziele setzen, zielorientiert sich einzusetzen. Du musst eine Entscheidung für dieses geistliche Wachstum treffen. Und das ist etwas, was du heute Morgen auch entscheiden kannst. In diesem Gottesdienst. Denn Jesus sagt heute Morgen zu dir nicht nur, komm her. Er sagt zu dir, geh hin. Und auf diesem Weg des Gehens wirst du geistlich wachsen. Du musst eine Entscheidung dazu treffen, du musst dich bemühen zu wachsen und in diesem Wachstumsprozess durchhalten. Das ist manchmal anstrengend. Manchmal ist das Leben anstrengend. Heute haben wir so einen heißen Tag, das ist auch anstrengend, ne? Aber es ist nicht nur anstrengend, es ist auch wunderschön. Jüngerschaft, das ist einfach der Prozess, in dem du Christus ähnlicher wirst. Es beginnt einfach mit einer Entscheidung. Hat immer mit einer Entscheidung angefangen, Jesus Jünger zu werden. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 9, sagt Jesus zu einem Mann, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. So einfach geht es. Und Jesus sagt zu dir heute, komm, folge mir. Und dann geht's los. Als die ersten Jünger sich entschieden, Jesus nachzufolgen, da waren ihnen nicht alle Konsequenzen bewusst. Aber sie nahmen einfach die Einladung von Jesus an. Und das ist alles, was nötig ist, um anzufangen. Fäll den Entschluss, ein Jünger von Jesus zu werden. Vielleicht ist das schon lange gefallen bei dir, aber vielleicht ist es gut, es zu erneuern und zu sagen, Herr Jesus, ich bin müde geworden. Ich bin auch an der einen oder anderen Stelle träge geworden. Ich merke, es braucht wieder neues Feuer. Ich entscheide mich heute neu, dein Jünger zu sein. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will auch erst recht nicht zurückgehen. Ich will dir folgen. Jüngerschaft ist das gemeinsame Unterwegssein und Wachsen im Glauben, bei dem wir uns gegenseitig fördern und voranbringen und ermutigen. Und wisst ihr, genau das ist auch das Ziel, das wir am Anfang des Jahres formuliert haben, als wir diese Kleingruppen gestartet haben. Und jede dieser Kleingruppe hatte letztlich das Ziel, dass wir wachsen in unserer Jüngerschaft, dass wir Jesus näher kommen, dass wir Schritte gehen in unserem Glaubensleben, dass wir uns weiter formen lassen. Ich fand das großartig, dass wir diese Kleingruppen hatten während der ersten Jahreshälfte. Da ist wirklich das passiert, dass Glauben geteilt wurde, dass miteinander gebetet wurde, dass Fragen gestellt werden konnten, dass Freundschaft sich entwickeln konnte. Heute Nachmittag treffen wir uns um 12.30 Uhr für alle, die da dazugehören, mit den Kleingruppenleitern zum Mittagessen. Also, tolle Sache. Und wollen uns austauschen, wie dies alles gelaufen ist, was gut war und was wir besser machen können. Denn im Herbst soll es weitergehen. Nach den Sommerferien wollen wir wieder drangehen, mit Kleingruppen zu starten, neue Angebote machen, um Jüngerschaft hier in unserer Gemeinde zu fördern und Wege zu ebnen. Jesus lädt uns nicht nur ein, zu ihm zu kommen, sondern er fordert uns auch auf, geh hin. Geh hin, führe Menschen zu Jesus und sei dabei, sie auch in der Jüngerschaft zu begleiten, dass sie es lernen, mit Jesus zu gehen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und verbindliche Gemeinschaft ist dafür unerlässlich. Aber das bewirkt Ermutigung. Das bewirkt hilfreiche Korrektur. Das bewirkt Charakterbildung. Das macht mich Jesus ähnlicher. Und ich bin so froh, dass ich da nicht allein unterwegs bin, sondern begleitet werde und andere begleite. Und das geht um dich. Wenn wir jetzt noch ein, zwei Lieder anstimmen vom Lobpreisteam, soll uns das nochmal Zeit geben, dem nachzudenken, dass Jesus sagt, geh hin. Und was das mit dir selbst zu tun hat. Und was er damit bezweckt in dieser Welt, in Pforzheim, im Enzkreis, da wo du wohnst. Geh hin und mach andere zu Jüngern. Ich bitte das Team, nach vorne zu kommen. Wir laden euch natürlich ein, mit uns zu singen.